Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
13 Jahre lang hat sie als ORF-Korrespondentin in Rom gearbeitet. Sie war für die Berichterstattung aus Italien, dem Vatikan und Malta zuständig. Sie hat über viele Krisen und Skandale berichtet und sich auch intensiv mit der italienischen Mafia auseinandergesetzt. Die Autorin und Journalistin Mathilde Schwabeneder ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, freue mich, dass ich da sein darf.
Du bist als ORF-Korrespondentin seit 1. Juli in Pension. Warst du seitdem schon wieder in Italien?
Nein, ich bin ganz normal übersiedelt und mein Mann und ich, wir sind dann mit den, in diesem Fall Privat-PKWs, weil ich hatte mein Auto ja auch noch unten, zurückgefahren und das war das letzte Mal. Das war Anfang Juli.
Welchen Eindruck hat das Land zu diesem Zeitpunkt auf dich gemacht?
Ich muss sagen, für mich persönlich war das schon schwer auch anzusehen. Es war einfach eine ganz andere Stadt. Rom war anders. Man stelle sich vor, es ist Hochsommer und es ist sehr heiß, 35 Grad im Schatten. Und die Menschen gehen wirklich auch unter Tag, speziell rund um den Vatikan, habe ich dann gesehen. Dort ist unser Büro angesiedelt, mit Masken herum. Und es gibt keine Menschen rund um den Vatikan, weil natürlich die Pilger, die Touristen fehlen. Also das tut weh, das hat mir richtig weh getan. Und ja, und wir sind dann über die Marken nach Hause gefahren und auch dort habe ich gesehen, ja, also das Leben ist einfach völlig anders und wenn man so will, völlig unitalienisch, weil man kann, ja, man muss auf Distanz gehen. Italiener sind doch eher extrovertiert und freundlich und ja, das geht halt alles nicht.
Dennoch war Italien in diesem Sommer für uns Österreicher eines der wenigen Länder, in das man reisen konnte. Jetzt im Vergleich zum März, zum Ausbruch des Coronavirus hat sich da doch einiges auch geändert.
Ja, es hat sich über den Sommer natürlich einiges verändert und die Menschen, die in Italien ja wirklich sehr gelitten haben, generell kann man das sagen, auch wenn es Nord-Süd-Unterschiede gab, die sehr gelitten haben unter diesem Lockdown, die haben ja auch dann natürlich diese Sehnsucht, dass sie den Sommer genießen und wie in vielen anderen Ländern haben die Italiener das prinzipiell bei sich zu Hause gemacht und im Norden, ja, der Norden war dann auch, also sprich die Adriaküste vor allem, auch Anlaufstelle für Österreich und Österreicherinnen, da hat man sozusagen aufgemacht. Aber auch mit Blick auf Venedig, ich habe da immer wieder Informationen bekommen, dass Venedig von einzelnen Tagen vielleicht oder kurzen Perioden abgesehen, war irgendwie leer. Und das ist schlimm. Ich war im vergangenen Herbst zum Beispiel bei diesem großen, wie es hieß, Jahrhundert-Hochwasser. Da waren die Leute schon ganz deprimiert, weil sie gesagt haben, da entgeht ihnen wahnsinnig viel. Von den Schäden will ich gar nicht sprechen. Dann hat man auf den Karneval gehofft. Ja, der musste dann auch abgebrochen werden. Der Rest der Saison braucht man ja nichts mehr dazu sagen. Also das sind ganz schlimme Bedingungen für die Menschen.
Du warst im Frühjahr ja noch im ORF-Einsatz vor Ort in Rom. War man da irgendwie darauf eingestellt, was da plötzlich losgebrochen ist?
Nein, am Anfang muss ich sagen, wie halt im Rest von Europa ist man einfach wirklich kalt erwischt worden. Ich kann mich noch gut erinnern, dieser Fall war ja dann später auch in den Medien, Ende Jänner, am 30., wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, wurde ein chinesisches Ehepaar in ein römisches Spital eingeliefert und das waren die ersten Patienten. Das waren Touristen, die kamen aus dem Norden Italiens, das war eine kleinere Gruppe, waren einquartiert in einem römischen Hotel und das waren die ersten Covid-Patienten in Italien. Die wurden auch geheilt, die sind allerdings Monate später dann entlassen worden. Das war der erste Fall in Italien, aber dann vergingen einige Wochen und man hatte zwar darüber gesprochen, man hat dann darüber berichtet, aber es gab keine Fälle. Ausgebrochen ist das erst Ende Februar. Da gab es dann den ersten Toten.
Der erste von knapp 40.000 Toten, die in Italien seit Beginn der Corona-Krise gezählt wurden. Warum es gerade kurz nach dem Ausbruch so viele Erkrankte in Italien gegeben hat. Die Bilder aus den überfüllten Krankenhäusern haben ja ganz Europa schockiert. Darüber reden wir gleich weiter. Die ehemalige ORF-Italien-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Die Journalistin, Autorin und ehemalige ORF-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder ist heute bei mir im Radio Salzburg Café. Bei Ausbruch der Corona-Krise warst du ja noch in Rom und hast über die Zustände im Land berichtet. Die Bilder aus Italien haben ja dann auch mit Sicherheit den raschen Lockdown in Österreich beeinflusst. Im Nachhinein gesehen, worin siehst du die Ursache, dass die Zahl der Infizierten in Italien so rasch explodiert ist?
Da gibt es, glaube ich, nach wie vor einige Erklärungen. Also die Erklärung schlechthin gibt es nicht. Wie wir jetzt im Nachhinein wissen, war natürlich ein Grund dafür auch der Umstand, speziell in der Lombardei, man muss da nach Regionen unterscheiden, dass die Menschen einfach alle ins Krankenhaus gegangen sind. Und das hängt mit der Struktur, mit dem Gesundheitswesen in der Lombardei zusammen. Und wir wissen ja inzwischen, wenn es da einige Superspreader gibt, dann geht das alles sehr, sehr schnell. Man hat dann gleichzeitig gesehen, im Veneto war das etwas anders. Da ist das Gesundheitswesen anders aufgebaut, mehr auf den sozusagen, hier würden wir auch sagen, Hausärzten, also auf kleineren Strukturen. Da hat man das besser in den Griff bekommen.
Das heißt, ein Grund dafür war, dass sich das alles sehr konzentriert hat in den großen Krankenhäusern.
War unter anderem ein Grund, ja.
Als Journalistin beschäftigst du dich schon seit Jahren auch mit der italienischen Mafia. Auch dein neues Buch handelt darüber. Das hat den Titel Sie packen aus, Frauen im Kampf gegen die Mafia. Inwieweit kann denn die Mafia nun in Italien auch vielleicht sogar von dieser Krise profitieren?
Die Mafien, denn es sind ja verschiedene Organisationen, profitieren ganz sicher von dieser Pandemie. Nicht umsonst hat es im September auch ein Meeting von Europol gegeben. Nicht umsonst findet man im Bericht der obersten Antimafia-Behörde, das ist der Semesterbericht der zweite Semesterbericht für 2019, der herausgekommen ist, ein langes Kapitel auch über die Covid-Pandemie, weil das eben eine große Herausforderung darstellt für die Ermittler. Warum? Da gibt es verschiedene Gründe, verschiedene Bereiche. Einerseits hat man Angst, dass die Gelder, die nach Italien fließen, da geht es um den sogenannten Recovery Fund, dass die umgeleitet werden könnten, dass die sozusagen in falsche Kanäle fließen könnten. Das ist eines. Aber auf der anderen Seite hat man auch gesehen, dass die Clans, speziell im Süden des Landes, durchaus schon sehr aktiv waren im Bereich der Sozialhilfe, wenn man das so nennen will. Das heißt, die Mafien versuchen sozusagen die Arbeit des Staates zu machen. Das haben sie ja immer wieder gemacht. Das ist ja auch Grund dafür, warum sie teilweise so erstarken konnten. Ganz konkret, es gab und gibt ja nach wie vor sehr viele Menschen, die einfach große finanzielle Probleme haben. Die Pandemie hat die zusätzlich verschärft. Wir wissen alle, Italien ist seit mehr als 10 Jahren in einer schwierigen ökonomischen Lage. Und da gehen die Clans dann her und gehen in Familien, bringen Lebensmittel, bringen sonstige Hilfen, sind nah an den Menschen. Und ohne, dass sie etwas dafür wollen, muss man auch dazu sagen. Also sie wollen nichts zurück, außer wahrscheinlich, und das ist die Angst der Behörden jetzt, dass sie sich Wählerstimmen auf diese Art und Weise für die Zukunft einkaufen. Das heißt, ich gebe dir jetzt und du wählst später dann den Kandidaten jener Partei, den ich möchte. So einfach ist das. Das kennt man aus vielen Filmen, aber das ist tatsächlich so. Also die Clans versuchen sich einerseits also als Geber von sozialen Mitteln zu etablieren. Sie sind auf diese Art und Weise demokratiegefährdend. Auf der anderen Seite gibt es auch den Umstand, dass wir wissen, die Banken oder die bürokratischen Wege, das ist oft viel zu umständlich, dauert zu lange oder auch da treten die Mafien ein, sind diejenigen, die Geld haben, die verfügen über große Mittel. die geben dann an Unternehmer Kredite, vergeben sie aber zu Wucherpreisen. Ja. Und oder sie schauen einfach zu, welches Unternehmen geht jetzt den Bach hinunter, geht bankrott und die werden dann aufgekauft. Also da gibt es eine Reihe von Betätigungen, die den Behörden wirklich Sorgen bereiten.
Das heißt, da wird die Schwäche, vor allem auch die finanzielle und soziale Schwäche der Menschen ausgenutzt und in eine Abhängigkeit umgewandelt.
Absolut, und zwar vor allen Dingen eben in Kalabrien, in Sizilien, in Kampanien, also im Süden Italiens oder auch in den Randgebieten, also dieser großen Metropolitanzonen, so heißt das inzwischen in Italien. Und das kann durchaus auch im Norden sein. Also die Mafien sind ja auch im sogenannten peripheren Gürtel Mailand zum Beispiel, das wuchert ja aus. Dort sind sie ganz stark vertreten und zwar schon seit Jahrzehnten.
Über diese Schattengesellschaft und auch die Rolle der Frauen dabei werden wir noch weiterreden nach dem Radio Salzburg Journal um 8:30. Im Radio Salzburg Café ist heute die ehemalige ORF-Korrespondentin Mathilde Schwabeneder zu Gast. Als Italien-Expertin hat sie schon einige Bücher über die Mafia geschrieben. Dein aktuelles hat den Titel »Sie packen aus, Frauen im Kampf gegen die Mafia«. Kann man sagen, die Mafia ist eine Schattengesellschaft, die den Staat parallel strukturiert?
In einer gewissen Form ja. Ja, einerseits parallel, aber teilweise gibt es natürlich auch sehr viele Verflechtungen und das macht es auch so kompliziert.
Du hast für dein neues Buch Frauen interviewt, die ausgestiegen sind aus den mafiösen Kreisen bzw. selber Opfer waren, das publik gemacht haben. Warum war dir das wichtig, diese Seite aufzuzeigen und mit diesen Frauen zu sprechen?
Ich muss jetzt vorausschicken, ich habe mich schon immer mit Mafia beschäftigt, weil ich vor meiner Zeit im ORF auch schon einmal 12 Jahre in Italien gelebt habe, nämlich von 83 bis 95. Und wenn man auch in Italien lebt und ein bisschen sozusagen Augen und Ohren aufmacht, natürlich auch sich mit diesen Phänomenen beschäftigen muss. Und als ich dann 2007 zurückging, da bin ich zur Leiterin dieses Korrespondentenbüros geworden, da ist mir dann etwas aufgefallen, dass es auch immer wieder Frauen gibt, die verhaftet werden. Also da gab es immer wieder Razzien, die sind ja auch dann medial teilweise sogar gefeiert worden. Und da waren sehr oft Frauen dabei. Und damals habe ich begonnen zu schauen, wieso sind da Frauen dabei? Wer sind diese Frauen? Und aus dieser Arbeit ist unter anderem auch ein Buch entstanden über die weiblichen Bosse. Und ja, und jetzt, einige Zeit später, wollte ich mir irgendwie anschauen, wer sind die Frauen, die die Mafia bekämpfen? Weil früher war die Mafia eindeutig männlich dominiert und besetzt. Und auch die Bekämpfer waren eigentlich alles Männer, sehr oft sehr berühmte Männer, weil sie leider auch oft ermordet wurden. Und und dem ist aber nicht so. Also Frauen müssen da einen ganz, ganz wesentlichen Teil dazu beitragen. Sonst, glaube ich, kommt man da keinen Schritt weiter.
Du schreibst da über Anwältinnen, Juristinnen, Politikerinnen, Frauen, deren Ehe arrangiert wurde mit Mafia-Mitgliedern und auch von Menschenhandel. Und das betrifft nicht nur Italien, sondern sehr wohl auch Österreich.
Ja, ich habe ein Kapitel in meinem Buch, das vielleicht, wenn man so will, ein bisschen herausfällt, denn die anderen beschäftigen sich mit diesen klassischen Mafia-Organisationen, die man halt kennt, die Cosa Nostra, Andrangheta, die Camorra. Und dieses letzte Kapitel beschäftigt sich eigentlich mit der nigerianischen Mafia. Warum nigerianische Mafia? Weil auch die in Italien inzwischen sehr verankert ist und auch teilweise sehr eng eben mit den italienischen Organisationen zusammenarbeitet. Und insofern war mir das auch wichtig, weil da geht es um Themen wie eben Menschenhandel, Frauenhandel, Frauen, die dann in der Prostitution landen. Und zwar nicht nur in Italien, sondern europaweit, wie überhaupt. Also das, würde ich sagen, der zentrale Punkt dabei ja ist, wir sprechen hier nicht von lokalen Phänomenen, von regionalen, nicht einmal von nationalen Phänomenen, sondern das ist international und bekämpft kann das ja auch nur werden, wenn man sich international sozusagen, wenn es da eine Art Schulterschluss gibt.
Vielleicht, wenn man diesen Fall ein wenig genauer beschreibt, da geht es um eine junge Nigerianerin, die unter falschen Versprechen nach Europa gelockt wurde, konkret eigentlich nach Italien und dann über viele Umwege in Österreich angekommen ist.
Ja, das sind enge Strukturen. Diese jungen Frauen, teilweise sogar Mädchen, die dann nach Europa gebracht werden, wissen im Großteil der Fälle wirklich nicht, was ihnen widerfahren wird, muss man auch dazu sagen. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass einige auch bewusst sozusagen so etwas auf sich nehmen, denkend, dass man dann vielleicht etwas Geld macht und wieder zurück kann, um der Familie zu helfen. Das ist auch in anderen Bereichen, habe ich das erlebt, wenn es um Frauenhandel geht. Nur die Rechnung geht nie auf. Die meisten wissen das aber gar nicht. Viele werden auch sozusagen von den Familien oder teilweise sogar von Bekannten oder von Nachbarn wie verkauft. Und das Problem ist, sie werden nach Europa gebracht. Also eine dieser jungen Frauen kam sogar mit einem Boot. Und diese jungen Frauen auf ihrer teils sehr gefährlichen Reise sammeln ja große Schulden an, denn das wird ihnen alles sozusagen in Rechnung gestellt. Diese furchtbare Reise unter Anführungszeichen. Sie kommen also in Europa an und haben Tausende, zigtausende Euro Schulden. Das erfahren sie dann hier und die müssen sie abarbeiten und das wie im Gefängnis. Sie können sich nicht bewegen, ja, sie sind wie eingekerkert und müssen je nachdem anschaffen gehen oder werden in ein Bordell gesteckt. Also in Italien gibt es keine, vom Gesetz her, es gibt keine Bordelle, die sind verboten, aber die landen am Straßenstrich.
Die Journalistin und Italien-Expertin Mathilde Schwabeneder ist heute im Radio Salzburg Café zu Gast. Du hast heute schon erzählt, es gibt in Italien mehrere Mafia-Clans, die teilweise auch Ehen arrangieren. Wie du auch in deinem aktuellen Buch beschreibst, wenn man da mit einem Mafia-Mitglied verheiratet ist, kann man da überhaupt aussteigen, wenn man nicht mehr mitmachen will?
Aussteigen im Sinne, dass ich jetzt sage, mir reicht's, ich gehe. Nein, absolut nein. Das ist ein Todesurteil. Das überlebt man nicht. Also der einzige wirkliche Ausstieg ist der, dass man sich an die Polizei wendet, an Juristen wendet, an Staatsanwälte, wen auch immer, und sagt, ich möchte aussteigen. Ich möchte aussteigen bedeutet in diesem Fall aber auch, ich muss alles, was ich weiß, preisgeben. Ich gehe in ein, je nachdem, ob ich selber mich schuldig gemacht habe, in ein Zeugenschutzprogramm oder wenn ich sozusagen selbst Teil des Verbrechens bin, denn auch dann kann ich aussteigen, dann spricht man hier von Justizkollaborateuren, die aber dann auch in ein Schutzprogramm gehen können. Bedingt auch wiederum, dass man sein eigenes Vermögen natürlich preisgeben muss. Also das sind schon sehr, sehr, sehr einschneidende Schnitte und heißt in jedem Fall absoluter Bruch mit dem bisherigen Leben.
Aber ist das dann nicht erst recht wieder, wenn man damit bricht, ein neues Leben in Gefangenschaft, auch wenn es eine andere Art von Gefangenschaft ist?
Ja, das ist sehr oft in der Fortführung eine Art von neuer Gefangenschaft, denn man muss sich vorstellen, Frauen vor allen Dingen, die aussteigen, nehmen meistens ihre Kinder mit. Denn wenn sie aussteigen, tun sie das fast immer, weil sie möchten, dass ihre Kinder, und es sind meistens mehrere Kinder, nicht so aufwachsen, dass sie nicht wieder in die Fußstapfen ihrer Väter, Großväter etc. steigen. Das heißt, eine Frau steigt aus, wird irgendwo an einen unbekannten Ort gebracht, bekommt eine neue Identität, die Kinder gehen mit und du musst ganz neu anfangen. Das heißt, da werden die Beziehungen zu den Großeltern gekappt, zu den Frauen gekappt. Meistens ist es auch so, dass es finanziell ganz große Einbußen gibt, weil der Staat hilft natürlich, zumindest am Anfang. Aber das ist meistens nur ein Bruchteil dessen, was denen ist es oft finanziell sehr gut gegangen. Sie waren oft auch angesehen in ihren Dörfern oder Städten. Und ja, das ist oft nur ein Bruchteil dessen, was sie gehabt haben. Ich habe die Möglichkeit gehabt, also mit mehreren zu reden, ganz unterschiedlichen Frauen. Aber sie alle brauchen Mut, um das zu tun. Und dann im Hinterkopf ist immer die Angst, dass wenn sie dich finden, also wenn die eigene Familie dich findet, denn in diesem Fall ist die eigene Familie der größte Feind, dann riskierst du, umgebracht zu werden.
Die Mafia ist in Italien ja auch in die höchsten Kreise verstrickt. Weiß man da überhaupt, wem man vertrauen kann, oder ist das immer Risiko?
Das weiß man sehr oft nicht. Ich habe unter anderem in meinem neuen Buch Sie packen aus, eine Staatsanwältin auch porträtiert. Die gehört zur sogenannten Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft und beschäftigt sich natürlich hauptberuflich mit diesen Fällen. Und die hat mir konkret auch einmal von einem Anwalt erzählt. Und sie waren bei einem und demselben Prozess, also auf zwei verschiedenen Seiten natürlich. Und sie war sich sicher, dass sie alle Elemente hat, die einfach für ihre Position sprechen. Also die Anklage war ganz klar. Und sie hat gesagt, dieser Anwalt hat sie dann nachher zur Seite genommen und hat ihr ganz klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass sie machen kann, was sie will. Er hat die besten Beziehungen hinauf in die obersten Gerichtshöfe. Also sie wird letztendlich scheitern. Und da hat sie mir gesagt, da hat sie wirklich eine Krise bekommen, als ihr das so vor Augen geführt wurde. Ich muss allerdings dazu sagen, dieser Anwalt steht derzeit vor Gericht.
Wie ist es dir selber da als Journalistin gegangen, die doch auch sehr viel über die verschiedenen Mafien in Italien recherchiert hat? Bist du da selber auch schon ins Visier gekommen?
Nein, also, und ich hoffe, das muss ich wirklich sagen, ich hoffe, das bleibt auch so, das will niemand. Ich glaube auch, dass wenn man in Italien in diesen Bereichen recherchiert und man vielleicht einer größeren Zeitung angehört, also einem größeren Medienhaus, oder vielleicht auch eben einem ausländischen Medium angehört, dass das doch eine Art Schutzschild ist. Wer wirklich sehr exponiert ist, und da gibt es viele, das sind sehr oft sehr junge Journalisten und Journalistinnen, die vor Ort arbeiten und die vielleicht Freelancer sind und niemand haben, der sie sozusagen im Endeffekt auffangen würde, weil du brauchst dann natürlich einen tollen Anwalt, der dich auch verteidigt, weil der erste Angriff ist der, dass man diffamiert wird, ne? Dass man jemand die Existenz ruiniert. Da geht es nicht immer gleich darum, dass wo eine Waffe angelegt wird. So ist das heute Gott sei Dank nicht mehr. Also vor diesen jungen Kollegen und Kolleginnen habe ich ganz großen Respekt. Die riskieren sehr, sehr viele. Und eine habe ich eben auch porträtiert. Und sie hat mir gesagt, sie lebt in Kalabrien, arbeitet jetzt in Kalabrien. Und sie war an einigen anderen Hotspots dieser Erde, unter anderem im Nahen Osten als junge Journalistin oder in Venezuela. Aber sie hat gesagt, sie ist wirklich überzeugt, dass der gefährlichste Ort, an dem sie jemals gearbeitet hat, wirklich ihre eigene Heimat ist.
Zu Gast im Radio Salzburg Café ist heute die Journalistin und Autorin und ehemalige Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Rom, Mathilde Schwabeneder. In deinem neuen Buch schreibst du über die Frauen im Kampf gegen die Mafia. Wir haben vorher schon über das teils gefährliche Leben von Journalistinnen in Italien gesprochen. Du selber bist zum Journalismus ja über Umwege gekommen. Du bist eigentlich ausgebildete Logopädin.
Das ist richtig. Ich habe nach der Matura, ich bin ungefähr ein Jahr später Mutter geworden und habe dann mein Studium abgebrochen. Es hat einige private Veränderungen gegeben und habe später dann, da war mein Sohn, glaube ich, 2, ja, habe ich dann eben begonnen, damit ich so eine Zwischenlösung finde, habe ich die Logopädie-Ausbildung gemacht, in Linz allerdings. Und habe dann 3 Jahre auch als Logopädin gearbeitet. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen. Wollte aber dann wieder weiter tun, war auch im Sinne meiner Eltern. Die wollten, dass ich wieder das Studium oder ein Studium aufgreife. Und so kam es in letzter Konsequenz dann auch. Also ich habe dann in Rom studiert, an der Römischen Universität La Sapienza. Habe dort dann auch promoviert. Ich habe also dort fertig gemacht und im Grunde genommen, ja, es waren verschiedene Tätigkeiten. Ich habe dann auch an der Universität, an der Sapienza auch noch unterrichtet für Erasmus-Studenten und ich habe an Instituten gearbeitet und so. Es hat aber immer alles irgendwie mit Sprache zu tun gehabt. Und das war vielleicht der rote Faden dann.
Du bist da sehr jung, Anfang der 80er Jahre, mit deinem Sohn nach Rom gegangen. Wie war das, als Alleinerzieherin zu studieren und dann irgendwie auch noch das normale Leben aufrechtzuerhalten?
Also ganz einfach war es nicht. Alles andere wäre eine Lüge, weil auch wenn man sich darauf freut oder so, also vor Ort ist das dann alles natürlich etwas anders und etwas schwieriger. Also, aber alles in allem, also ich muss gleich vorausschicken, wir sind immer wunderbar aufgenommen worden. Mein Sohn, der damals ja klein war, der war 6 auch ich. Also wir haben nie irgendwie Ablehnung erfahren, also ganz im Gegenteil. Und ich habe so viele Situationen erlebt, wo dir dann geholfen wird oder wo die Leute dir einfach entgegenkommen, dir weiterhelfen, einfach Aufnahme. Ja? Und daher tut mir das oft so weh, wenn man dann gewisse Situationen hier in diesem Land sieht, also mit welcher teilweise Engherzigkeit und Engstirnigkeit anderen begegnet wird. Also ich habe das absolute Gegenteil damals erlebt und auch später in Italien. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, war es eine Art Lebensschule, weil ich kann mich noch gut erinnern, so als gelernte Österreicherin hast du doch also gewisse Muster im Kopf. Und als es da darum ging, sozusagen einfach an der Uni einfache Schritte zu immatrikulieren und sich zu inskribieren, da hat das im Endeffekt in Italien dann vom ersten Schritt in Österreich über die Aufnahmeprüfung dann in Italien, also in Rom selber, bis zum eigentlichen Akt, wo es geheißen hat, ich bekomme jetzt eine Nummer sozusagen, hat es 1,5 Jahre gedauert. Und da wäre ich zwischendurch schon fast einmal verzweifelt, weil das war dann so ein komischer Kreislauf. Du musstest damals, wir waren ja nicht beim Vorläufer der jetzigen EU, und da hat es geheißen, ja, für die Aufenthaltsgenehmigung, die man als Österreicherin brauchte, brauchst du eine Bestätigung von der Uni, aber wenn du dort nicht immatrikuliert bist, hast du nichts, also kriegst du, es war echt mühsam. Aber trotzdem, war eine richtige Lebensschule. Man lernt durchzuhalten, man lernt Pazienza, wie die Italiener sagen, Geduld zu haben. Und ich habe dort viel gelernt, ja.
Auch 30 Jahre später diskutiert man hierzulande noch über die Vereinbarkeit von Arbeit und Muttersein und Freizeit und Ausbildung. Rückblickend, würdest du über dich selber sagen, das war mutig, da als junge Frau mit kleinem Kind einfach in einem anderen Land loszustarten?
Also Mut ist, würde ich sagen, ein viel zu großes Wort. Mutig sind die Frauen, die ich da porträtiert habe, die wirklich teilweise ihr Leben riskieren, ihre Existenz riskieren. Aber klar, rückblickend gesehen hat es schon, ja, es war nicht ohne, das auch zu machen. Und rückblickend gesehen, wie, glaube ich, wie fast immer, könnte man einiges vielleicht auch anders oder besser machen. Es war sicherlich hart, weil ich habe dann eben versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich habe ja auch immer parallel dazu gearbeitet. Und es hat halt geheißen, ja, dass man irgendwie rund um die Uhr beschäftigt war. Ja, weil ein Kind großzuziehen in einer doch anderen Umgebung ist schon noch einmal eine andere Herausforderung. Aber mein Sohn war zum Beispiel an der deutschen Schule. Und das war auch ein großes Glück. Also dort war er wahnsinnig gern. Das war so eine Begegnungsschule mit sehr, sehr vielen Italienern. Und er denkt heute noch immer, er war 10 Jahre an der deutschen Schule, er denkt sehr gern an diese Schulzeit zurück. Ich denke nicht so gern an meine Schulzeit zurück. Und allein das ist schon ein Erfolg.
Die Heimat zu verlassen, um woanders etwas Neues anzufangen, das ist immer ein Wagnis. Mein heutiger Gast im Radio Salzburg Café, Mathilde Schwabeneder, hat das mit jungen Jahren schon gewagt. War das für dich auch eine intuitive Entscheidung, nach Italien zu ziehen?
Ja, bei mir hatte es schon private Gründe, aber eines hat es in meinem Leben immer gegeben, so diesen Drang nach außen. Also ich wollte immer schon als Kind viel reisen, also wirklich als kleines Kind. Ich bin schon im Kindergarten und dann in der Volksschule. Ich habe Nachmittage über Atlanten verbringen können. Ich habe Karten studiert, habe sie abgepaust, ich habe Namen auswendig gelernt. Mich hat das fasziniert, und besonders fasziniert hat mich immer schon der Mittelmeerraum. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber es hat mich einfach total fasziniert. Und zwar an beiden Seiten, also Nord wie Süd, auch Afrika und so weiter. Also diesen Drang, den habe ich immer irgendwie gehabt. Ich wollte irgendwie raus in die Welt.
Du hast deine journalistische Laufbahn in Italien bei Radio Vatikan begonnen. Auch das ist ja ein ganz eigener Zirkel, ein Staat im Staat, den man sich als Außenstehender eigentlich gar nicht so vorstellen kann, außer dass man weiß, okay, da gibt es den Papst und noch ein paar Männer unter ihm.
Wobei ich sagen muss, im Radio hat man das gar nicht so gespürt. Das Radio ist einfach eine Realität unter vielen in Rom. Das wird gar nicht so wahrgenommen, sozusagen jetzt als anderer Staat, der es ja tatsächlich auch ist. Für mich war das auch damals eine Art Zufall. Also ich bin dazu gekommen, weil ich einmal in der deutschen Schule einen Aushang sah am schwarzen Brett, dass man eine Grenzvertretung suchte. Und da habe ich mir gedacht, ich hatte nie mit der deutschen Sprache in Rom arbeiten können oder habe das halt nicht gemacht. Und man dachte, das ist vielleicht eine Gelegenheit und habe das dann probiert. Und für mich war das eine wirklich positive Erfahrung, weil ich mich A, dort mit Themen beschäftigen konnte, die mir am Herzen liegen. Also da ging es um Entwicklungszusammenarbeit, um internationale Beziehungen, da ging es um Themen wie Religion und Kultur, Religion und Politik, Religion und Wirtschaft und so weiter. Und dann das Ambiente im Radio, weil da damals, glaube ich, waren es über, ich glaube, es waren 65 Sprachen, in denen gearbeitet wurde. Das heißt, dort war wirklich auch die gesamte Welt zu Hause. Und das hast du gesehen. Also jedes Land oder beinahe jedes Land hatte eben eine kleine Redaktion, vielleicht auch nur mit ein, zwei Redakteuren oder so. Aber alle Sprachen, alle Nationen und damit sehr, sehr verschiedene Blickwinkel und das hat mich schon wirklich fasziniert.
Das heißt, das war damals wirklich gelebte Diversität, würde man es heute nennen.
Genau, richtig.
Und wie hast du diesen Vatikanstaat erlebt, der, wie gesagt, für viele von uns eigentlich sehr undurchschaubar ist?
Das hat sich erst viel später ergeben, denn als ich selber dort im Radio war, habe ich mich eigentlich mit dem Vatikan als Thema gar nicht wirklich auseinandersetzen müssen, sondern ich habe sozusagen Weltkirche gecovert, wie das ja auch heißt. Den Vatikan als Staat oder als Struktur habe ich dann eher wahrgenommen, als ich beim ORF Journalistin war, sowohl von Wien aus am Anfang, weil da war ich ja in der Abteilung Religion zuerst im Funkhaus und dann beim Radio und dann beim Fernsehen, aber dann natürlich wiederum als Korrespondentin, als Leiterin des Korrespondentenbüros in Rom. Ja, die Struktur, das ist ein ganz eigenes Kapitel. Mein Vorteil vielleicht, was jetzt rein sozusagen die Kommunikation anbelangt, war vielleicht dann doch, dass ich Rom schon ganz gut kannte und natürlich auch dort Personen kannte. Und das ist nicht unwichtig, dass man eine gewisse Gesprächs- und Vertrauensbasis hat, aber im Grunde genommen ist es gar nicht so einfach, dort zu arbeiten oder über den Vatikan zu arbeiten. Verändert sich natürlich auch ständig, hängt immer davon ab, wer gerade wo sitzt. Das ist woanders natürlich gar nicht anders. Aber wir haben ja so einige auch Skandale miterlebt und gecovert, die Vatileaks zum Beispiel. Im weitesten Sinn hat das ja auch zum Rücktritt von Papst Benedikt geführt. Und da hat man schon auch teilweise gesehen, wie sich auch die Kommunikationsstrategien verändern, manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren. Und dass es hinter den Mauern ganz ordentlich wirbelt.
Du hast auch Papst Franziskus persönlich kennenlernen dürfen. Über diese Begegnung werden wir noch sprechen nach 9:30 nach den Radio Salzburg Nachrichten. Im Radio Salzburg Café zu Gast ist heute die Journalistin Mathilde Schwabeneder. In deiner Zeit als ORF-Korrespondentin in Italien hast du auch Papst Franziskus persönlich kennengelernt. Du warst mit ihm auf Lampedusa.
Das war die allererste Reise von Papst Franziskus, ja. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil vor allen Dingen eine totale Überraschung, dass ein Papst, das war seine erste Reise sozusagen aus dem Vatikan raus, also ist ja auch eine Auslandsreise, weil Vatikan ist ja ein anderer Staat als Italien. Und wie das auch zustande gekommen ist. Also er hat dann ja gesagt, er wusste gar nicht, dass Argentinien hat schon gewusst, dass es da im Mittelmeer Probleme gibt, aber er war nicht wirklich informiert über die Situation und hat dann Briefe bekommen von der damaligen Bürgermeisterin von Lampedusa und auch vom damaligen Erzbischof von Agrigent, der ja zuständig ist für Lampedusa. Und da ist ihm klar geworden, wie tragisch die Lage ist und hat er beschlossen, dorthin zu gehen. Und das war wirklich beeindruckend, weil erstens hat er das im Alleingang entschieden, Zweitens, ohne großartig zu seine Berater mit einzubeziehen. Und zweitens hat er gesagt, er will nur Menschen um sich, die wirklich entweder selbst betroffen sind, also Flüchtlinge, oder die für Flüchtlinge oder mit Flüchtlingen arbeiten. Also keine Politiker, keine sonstigen Show-Elemente, die nur hingehen, um mit ihm gesehen zu werden. Und ich habe das also wirklich ganz toll und ganz mutig gefunden.
Wie hast du ihn persönlich erlebt?
Ja, immer sehr, sehr offen. Also da gab es einfach einen, wenn man so will, fast einen Paradigmenwechsel. Also eine ganz andere Herangehensweise. Man spürt, da kam jemand oder kommt jemand wirklich auch aus der Praxis. Also jemand, der selbst in seinem Heimatland in Slums ging, der weiß, wo der Schuh drückt. Der weiß, was eine Familie bewegt, wo die Eltern arbeitslos sind oder wo die Kinder vielleicht auf die schiefe Bahn geraten. Also er kennt wirklich, glaube ich, so ziemlich alle Facetten des Lebens aus persönlichen Begegnungen. Und das spiegelt sich wieder im Umgang mit Menschen. Das hat auch bewirkt, dass natürlich sozusagen das Image der katholischen Kirche sich sehr speziell am Anfang sehr, sehr verbessert hat.
Ja. Du hast als ORF-Journalistin auch viel über die Flüchtlingsbewegung in Italien berichtet. Jetzt sieht man, dass dann in den Nachrichten meistens 2-Minuten-Beiträge oder kurze Live-Einstiege die Eindrücke, die dahinter sind wahrscheinlich noch viel immenser und viel tiefgreifender.
Ja, man kann in diesen kurzen Häppchen, die ja eigentlich auf diese aktuellen Beiträge sind, leider nur sehr wenig vermitteln. Ja, das ist ganz richtig. Und deswegen haben wir dann auch, also wir, sage ich jetzt, mein Kollege aus Kairo, Karim El-Gohari und ich, wir haben dann 2000, das war so eine Eingebung auch, 2014 beschlossen, wir machen ein Buch zum Beispiel, um diesen Menschen, das war die Intention dahinter, irgendwie ein Gesicht zu geben, um zu zeigen, dass Flüchtlinge nicht nur irgendwelche Nummern sind oder irgendwelche anonymen Schicksale, sondern dass das Menschen sind wie du und ich und teilweise mit ganz, ganz oder großteils mit ganz, ganz furchtbaren Schicksalen. Und solchen Menschen bin ich sehr oft begegnet, aber nicht nur in meiner Zeit in Italien, wo eben sehr viele Flüchtlinge auch angekommen sind, sondern auch früher schon. Also als ich im ORF in Wien war, habe ich viele Reisen machen können in afrikanische Länder, Südamerika, Südosteuropa, wo es immer wieder auch um das Thema Flucht gegangen ist, sehr, sehr häufig. Elend, Flucht, Migration. Und das hat mich persönlich also ganz, ganz nachhaltig geprägt.
Das Radio Salzburg Café heute mit Mathilde Schwabeneder. Du bist seit Juli als ORF-Korrespondentin in Pension. Kann man als Journalistin in Pension gehen?
Ja, da gibt es ja immer diesen Satz, dass man eben sagt, als Journalist ist man nie in Pension oder man ist eigentlich Journalist ein Leben lang. Glaube ich schon, irgendwo, also in diesem Sinne, dass man sich natürlich sehr interessiert für die Dinge, die um einen rundherum passieren und dass man vielleicht diesbezüglich aufmerksamer ist als jemand, der das nicht sozusagen Tag für Tag verinnerlicht hat. Also ja, unter diesem Aspekt geht man nicht in Pension und man beobachtet einfach aufmerksam weiter.
Das heißt, es gibt noch genügend Stoff für weitere Bücher?
Ja, das hängt gar nicht von mir ab. Ich glaube, da braucht man sich nur umsehen. Also der Stoff für viele Bücher, für viele Menschen liegt tatsächlich auf der Straße. Da muss man, wie gesagt, nur die Augen aufmachen und die Ohren.
Inwieweit geht dir Italien schon ab?
Ja, Italien geht mir schon ab. Also ich bin sehr, sehr gerne in Italien gewesen, muss ich ja jetzt sagen. Und insgesamt war ich ja fast 25 Jahre in Italien auf 2 Tranchen aufgeteilt und ich habe mich dort wirklich zu Hause gefühlt. Also ich traue mir schon zu sagen, ich bin in Italien zu Hause und in Österreich zu Hause. Für mich ist das nicht ein Gegensatz, sondern ist eine Erweiterung und eine Bereicherung.
Gibt es was typisch Italienisches, das du dir mit nach Österreich geholt hast?
Ich glaube schon, ein bisschen auch der Blick aufs Leben. Eine wirklich im positiven Sinn auch eine gewisse Leichtigkeit und auch der Umgang mit Menschen, dass man einfach offener auf Menschen zugeht. Also das ist für mich etwas gewesen, was mir sehr gefallen hat und was ich, glaube ich, auch verinnerlicht habe. Ja, und dann gibt es viele, viele andere Dinge. Also da, das würde jetzt sehr, 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 sehr ausufern.
Mathilde Schwabeneder, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe für dich, dass du dir das italienische Lebensgefühl auch hier in Österreich noch ein wenig erhalten kannst. Alles Liebe.
Danke sehr. Danke.